Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Verkehrsrundschau Funk, dem Podcast rund um Transport, Logistik und Mobilität. Mein Name ist Deborah Baran, ich bin Redakteurin der Verkehrsrundschau.
Und ich bin Christian Bonk, freier Journalist und ebenfalls schon lange mit der Branche unterwegs. Heute sprechen wir über die Hidden Champions der Logistik, die Schienen-Cargo-Player auf dem europäischen Transportmarkt.
Um zu verstehen, wie Güterzüge in Europa fahren, muss man wissen, dass jede Fahrt eine Trasse braucht. Ein exakt definiertes Zeitfenster auf einem bestimmten Streckenabschnitt. Diese Trassen werden von den Infrastrukturbetreibern vergeben. In Deutschland ist das die DB Netz, in Österreich die ÖBB Infra, in Italien RFI, in Ungarn MAV und so weiter.
Koordiniert wird das Ganze durch die RailNet Europe, damit internationale Güterzüge nicht an den Grenzen hängen bleiben. Ein Zug von Rotterdam nach Budapest zum Beispiel hat nicht eine Trasse, sondern Dutzende und jede muss passen und jede muss synchronisiert sein.
Europaweit fahren jedes Jahr rund 1,6 bis 1,8 Millionen Güterzüge, also im Schnitt etwa 5.000 pro Tag. Deutschland ist der größte Markt mit über 1.200 Güterzügen täglich. Österreich liegt bei rund 200, die Schweiz bei etwa 120, Polen bei über 300. Die wichtigsten Knotenpunkte sind Rotterdam, Antwerpen, Hamburg, Duisburg, Wien, Budapest, der Brenner, Basel und Poznan. Das sind die Orte, an denen sich die großen Güterverkehrskorridore bündeln und an denen jede Verspätung sofort europaweite Auswirkungen hat.
Kommen wir zum Schienenfuhrpark. Europa verfügt über rund 600.000 Güterwagen, davon etwa 350.000 in privater Hand und 250.000 bei den Staatsbahnen. Die größten Player sind DB Cargo, PKP Cargo, SCNF Freight bzw. Captwain, die Whale Cargo Group der ÖBB und die SBB Cargo. Auf der privaten Seite gehören Metrans, Lineas, RTB Cargo, SETG und natürlich die LTE Group zu den wichtigsten Akteuren. Besonders stark wächst der kombinierte Verkehr. Europaweit liegt sein Anteil inzwischen bei rund 45%, in Deutschland sogar über 50%.
Lange Güterzüge gelten ab einer Länge von etwa 700 bis 740 Metern als deutlich anspruchsvoller zu planen und zu fahren. Während Züge um die 600 Meter in der Regel gut in die vorhandenen Betriebsabläufe integrierbar sind, stoßen längere Einheiten schnell an infrastrukturelle Grenzen. Viele europäische Bahnhöfe, Überholgleise und Kreuzungsbereiche sind historisch gewachsen und verfügen nur über Nutzlängen, die für kürzere Güterzüge ausgelegt wurden. Dadurch entstehen operative Einschränkungen, die eine präzise und eng getaktete Trassenplanung erfordern. Besonders kritisch sind sogenannte Nadelstrecken, einspurige Abschnitte oder stark belastete Korridore, die nur geringe zeitliche Abweichungen zulassen und die Stabilität des gesamten Fahrplans beeinflussen.
Wenn ein langer Güterzug dort nicht exakt im Slot liegt, blockiert er unter Umständen alles. Dazu kommen Baustellen, Baukorridore und nationale Besonderheiten, die oft nicht miteinander abgestimmt sind. Die Trassenplanung für einen Zug, der durch fünf oder mehr Länder fährt, ist deshalb ein hochkomplexer Prozess, der digitale Tools, internationale Abstimmung und sehr, sehr viel Erfahrung erfordert.
Trotzdem lohnt sich der Aufwand. Ein einziger 740-Meter-Zug ersetzt bis zu 50 Lkw und spart damit tausende Liter Diesel, CO2 und Staukilometer. Die Schiene verbraucht pro Tonnenkilometer nur ein Drittel der Energie eines Lkw und ist im elektrischen Betrieb nahezu emissionsfrei. Für die Klimaziele der Logistik ist das ein entscheidender Hebel. Unternehmen wie LTE zeigen, dass lange Güterzüge nicht nur möglich sind, sondern ein zentraler Baustein einer nachhaltigen europäischen Logistik.
LTE fährt in insgesamt 11 Ländern, arbeitet mit Partnern in Slowenien und Kroatien zusammen und ist nach ISO 9001 zertifiziert, erfüllt also die hohen Standards des SQAS-Reports und fährt 24/7 quer durch Europa. Das Unternehmen beweist, dass Privatbahnen längst ein wichtiger Teil des europäischen Güterverkehrs sind und dass die Schiene die einzige echte Antwort auf die Klimafragen der Logistik ist. Wenn Europa seine Infrastruktur modernisiert, Engpässe beseitigt und die Trassenvergabe weiter digitalisiert, könnten lange Güterzüge zum Rückgrat einer klimafreundlichen Logistik werden.
Bevor wir tiefer in die operative Realität langer Güterzüge einsteigen, wollen wir mit jemandem sprechen, der diese Komplexität jeden Tag erlebt. Jemand, der genau weiß, wie europäische Infrastruktur funktioniert, wo die Engpässe liegen und warum ein Zug, der durch fünf Länder fährt, eine logistische Meisterleistung ist. Wir freuen uns deshalb sehr, dass heute Jörg Frank Marquardt bei uns ist, der European Infrastructure Coordinator der LTE Group. Er ist so etwas wie der Navigator im europäischen Schienengüterverkehr, der die Trassen, die Korridore und die Infrastrukturentwicklungen im Blick behält und dafür sorgt, dass die Züge von LTE überhaupt fahren können.
Schönen guten Tag, lieber Herr Frank Marquardt. Wir freuen uns, dass Sie heute bei uns sind. Wir haben eine ganze Reihe Fragen mitgebracht, die unsere Hörerinnen und Hörer interessieren und die zeigen sollen, wie komplex dieses System wirklich ist, mit dem Sie jeden Tag arbeiten.
Ja, guten Tag, grüß Gott. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier die Gelegenheit habe, mit Ihnen ein so komplexes Thema besprechen zu können.
Ja, Herr Frank Marquardt, dann steigen wir doch gleich ein. Beginnen wir mal mit einem großen Bild. Wie beurteilen Sie aktuell die Leistungsfähigkeit der europäischen Güterverkehrskorridore und wo sehen Sie die größten strukturellen Engpässe?
Ja, die Leistungsfähigkeit dieser Korridore liegt weit unter den Anforderungen an eine moderne und CO2-reduzierte Schienenlogistik, die Verkehre von der Straße auf der Schiene verlagert, weil sich die Möglichkeiten, die Schiene systemtechnisch hat, nicht voll zur Geltung bringen lässt. Die entscheidenden Engpässe liegen in wirklich allen Teilen des Transitlandes Deutschlands, im transalpinen Verkehr, zudem in Italien und Slowenien. Aber auch auf der Straße ist es kaum besser, verstärkt durch den großen Mangel an Fahrern.
Ja, das ist ja eins unserer Dauerbrenner-Themen, der Fahrermangel. Aber gehen wir zurück zu den Trassen. Wenn ein Zug durch 5 oder mehr Länder fährt, müssen Dutzende Trassen exakt zusammenpassen. Wie komplex ist diese internationale Koordination in der Praxis? Und können Sie uns mal ein konkretes Beispiel nennen?
Gerne. Ein Zug von Rotterdam nach Brașov in Rumänien fährt normalerweise einen direkten Weg über Venlo, Köln, Passau, Budapest, Arad zum Ziel. Das als Vorteil eine Abstimmung mit allen 5 Infrastrukturbetreibern. Wir denken immer in Rundläufen, das heißt, wir müssen uns auch um den Rücklauf der Waggons nach Rotterdam kümmern, zudem auch um Abstellungen. Aktuell ist durch die unendlichen Baustellen und Streckensperrungen ein ca. 800 Kilometer längerer Umweg von Deutschland über Polen, Tschechien, Slowakei nach Ungarn, Rumänien notwendig, um den Kundenwunsch nachzukommen. Neben den Kosten für den längeren Weg braucht es auch andere Lokomotiven und zum Beispiel zusätzliche Ausbildung für unsere Lokführer.
Ja, das klingt wirklich nach einem sehr komplizierten Prozess. Railnet Europe soll dafür sorgen, dass internationale Güterzüge nicht an den Grenzen hängen bleiben. Welche Rolle spielt diese Organisation aus Ihrer Sicht und wo funktioniert die europäische Abstimmung heute und wo noch nicht ausreichend?
Ja, die RNE kann genau das tun, was hier von den einzelnen Infrastrukturbetreibern erlaubt wird. Sie hat mehr moderierende Funktionen als operative oder technologische Durchsetzungskraft. Bei der RNE, um es mal bildlich auszudrücken, wird viel Papier bewegt. Leider sind die Infrastrukturbetreiber in den jeweiligen Ländern immer noch so sehr stark auf nationale Wirtschaftsinteressen und im Zweifelsfall auf Verhinderung von Wettbewerb ausgerichtet. Wie Sie am Beispiel des European Train Control Systems, Betonung liegt auf European, sehen, sind wir auch noch weit davon entfernt, von einem europäischen Eisenbahnnetz und denken, das zu weniger Umweltbelastungen führen würde. Zudem passiert es, dass selbst wenn Absprachen und gemeinsame Vereinbarungen getroffen werden, zum Beispiel Deutschland sich oft nicht daran hält. Beispiel beim ITCS, beim Ausbau der Rheintalbahn, beim Ausbau des Brenners etc. Das verärgert zu Recht Nachbarn. Es braucht hier einen Bewusstseinswandel.
Ja, vor allem stelle ich mir vor, lange Güterzüge gelten hier als besonders anspruchsvoll. Warum wird es denn ab 700 oder 740 Metern so viel schwieriger und welche infrastrukturellen Limitierungen sind dabei entscheidend?
Ja, da hilft ein Blick in die Geschichte. Das europäische Eisenbahnnetz wurde grundlegend am Anfang des letzten Jahrhunderts unter den damals vorherrschenden technologischen Möglichkeiten designt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war der Wiederaufbau des Landes entscheidend und die Bahn als Rückgrat wurde auf Verschleiß gefahren. In der ehemaligen DDR war das noch ausgeprägter als im Westen. Neubauten gab es auf der Straße oder in Häfen. Neubaustrecken auf der Schiene wurden, wenn es sie ab den 1980ern überhaupt gab, nur in Ausnahmefällen für den Betrieb von Güter- und Personenzügen gebaut. Der Güterverkehr blieb zum Beispiel auf der alten Strecke von Köln nach Mannheim, während ICEs auf der Neubaustrecke Köln-Limburg-Frankfurt fuhren. In den Niederlanden gab es eine positive Ausnahme, wie die sogenannte Betu-Linie von nach Rotterdam, die nur für den Güterverkehr und die Bedürfnisse des Güterverkehrs gebaut wurde. Wie Sie wissen, ist diese bis heute leider ohne adäquaten Anschluss in Deutschland. Es gibt einfach zu wenige 740 Meter lange Gleise. Ein 740 Meter Netz als Ziel der Politik und der DB InfraGo ist existent, aber die Umsetzung erfolgt leider langsamer als angepeilt. Bis Ende 2025 sollten in der ursprünglichen Planung der DB InfraGo 35 740 Meter Projekte umgesetzt sein. Es waren aber nur 28, das sind 20% hinter dem Plan. Zum Verständnis, für 740 Meter Züge müssen Bahnhöfe umgebaut und Überholgleise verlängert werden. Dies erfordert Baumaßnahmen, die in der Regel immer einzeln alle Hürden im deutschen Planungsrecht überwinden müssen. So dauert es in Deutschland auch durch unsere NIMBYs-Kultur, das heißt Not in my Backyard, selbst wenn der Eigentümer bereit ist, so ein Gleis zu finanzieren, schon mal 15 Jahre durch alle Instanzen, bis endlich zum Beispiel ein Gleis auf 740 Meter Nutzlänge ausgebaut werden kann.
Tja, das ist ein Fakt, an dem in Deutschland zurzeit vieles erkrankt, dieser Genehmigungswahnsinn. Sie arbeiten mit digitalen Tools, Prognosesystemen und internationalen Plattformen. Welche Technologien helfen Ihnen konkret dabei, Trassenstabilität und Pünktlichkeit über Ländergrenzen hinweg sicherzustellen?
Wir haben ein europäisches Transportplanungssystem, das nennt sich RailCube und RailFlow, mit dem wir über alle 13 Länder planen und auch operativ steuern. Notwendige Echtzeitdaten bekommen wir von den einzelnen Infrastrukturbetreibern jeweils separat. Unsere Tools bringen diese dann zusammen. Für ausgewählte internationale Züge können wir ein Tool der RNE für Echtzeitdaten nutzen.
Kommen wir mal zu Baustellen. Diese Baustellen und Baukorridore sind ein Dauerzustand in Europa. Wie stark beeinflussen diese Maßnahmen Ihre tägliche Arbeit? Und wie gut sind die nationalen Bauprogramme miteinander abgestimmt?
Kurz gesagt, es ist insbesondere in Deutschland ein täglicher Kampf um jeden Zug Rundlauf mit der DB InfraGo, damit wir unsere Kunden bedienen können. Unsere Mitarbeiter sind gut ausgebildet und absolut kundenorientiert. Es erfordert aber auch eine intensive Führung, damit sie dieser Dauerbelastung standhalten. Es gibt keinen Normalzustand mehr. Uns fehlt Planungssicherheit, zum Beispiel für die nächsten 2, 3 Jahre. Auch weil ständig kurzfristige Bauarbeiten anberaumt werden, teilweise auch auf Umleitungsstrecken für die Korridorsanierung. Zudem funktionieren Umleitungsrouten durch technische Defizite, zum Beispiel die Tunnelbrücken oder Lastbeschränkungen oder allgemein durch operative Defizite bei den Mitarbeitern der DB InfraGo oft nicht. Die DB InfraGo an sich ist schon wenig koordiniert. Die 7 sogenannten Regionalbereiche sprechen leider nicht ausreichend miteinander. Man hat den Eindruck, dass die InfraGo Übersicht und Kontrolle manchmal verloren hat. Innerhalb der DB InfraGo ist auch der Fokus zu 100% auf Bau und nicht bei den Bedürfnissen der dafür mautzahlenden Bahnunternehmen im Güterverkehr und Personenverkehr. Die internationale Vernetzung der Infrastruktur ist zwar theoretisch notwendig und auch vorhanden, findet aber kaum statt, weil sich jeder Infrastrukturtreiber im Prinzip der nächste ist. Besonders ausgeprägt ist das in Deutschland, Italien und in Slowenien. Es gibt aber auch sehr positive Ausnahmen, wie zum Beispiel die ÖBB Infra oder der ProRail in den Niederlanden.
Ja, interessant, dass sich da Österreich und die Niederlande besonders hervortun. Wenn wir über die nähere Zukunft sprechen, welche politischen oder regulatorischen Maßnahmen werden aus Ihrer Sicht dringend notwendig, um den Schienengüterverkehr in Europa nachhaltig zu stärken?
Das ist komplex, weil so viele Länder und auch noch die EU daran beteiligt sind. Viele Länder, ich benutze mal das Wort, verschanzen sich hinter angeblich sicherheitsrelevanten nationalen Regelungen, die unbedingt Bestand haben müssen. In unendlichen Arbeitsgruppen werden seit Jahrzehnten theoretische Konzepte leider ohne nennenswerte Ergebnisse produziert. Selbst bei einem European Train Control System wird wieder zum Beispiel auf nationale Dialekte Rücksicht genommen. Nötig sind aus unserer Sicht eine Stabilisierung der Infrastrukturmittel, also einen Infrastrukturfonds, der die jährliche Haushaltslogik ablöst, eine Harmonisierung der Rahmenbedingungen, dann faire Wettbewerbsbedingungen, Straße und Schiene, unter anderem zum Beispiel bei Trassenpreisen, Kontrolldichte und. Und ganz wichtig, Planungs- und Genehmigungsverfahren beschleunigen. Da hat sich jetzt ein bisschen was getan in Deutschland. Ja, und nicht zu vergessen, ein Dauerthema für uns private Güterverkehrsunternehmen, unbedingt eine Entflechtung des DB-Konzerns, die seit 1998 überfällig ist. Es gibt leider aber auch keine echte Motivation seitens dieser, ich nenne es mal, natürlichen Monopolinhaber, etwas zu tun, weil die nationalen Eigentümer und in Deutschland, Italien und Frankreich leider auch die zu starken Gewerkschaften kein wirkliches Interesse haben, ihre Pfründe aufzugeben und das System europäisch und damit auch zukunftsfähig zu machen. Ich hätte vielleicht sogar eine verrückte Idee dazu, Sie gestatten mir das. Im Grunde bräuchte es eine Sekunde Null, nach der dann zum Beispiel eine RNI als klassische Organisation einer Behördenbahn mit eigenen Genehmigungsfunktionen bei Planung und Durchführung transnational implementiert wird. Als Aufsichtsorgan müssten Bahnverkehrsunternehmen fungieren. Das war ein Traum. Ich gehe mal davon aus, dass es auch eine Weile dauert, bis so ein Gedankengut ja, weiterverfolgt wird.
Ja, wäre aber von uns allen natürlich sehr gewünscht, weil wir kommen jetzt auf einen ganz wichtigen Punkt zu sprechen. Das ist einfach der ökologische Aspekt von mehr Schienenverkehr. Ein 740-Meter-Zug ersetzt bis zu 50 Lkw. Wie groß ist denn der ökologische Vorteil wirklich und wie kommunizieren Sie diesen Nutzen gegenüber Verladern und der Industrie?
Wenn man sich so Zahlen vor Augen hält, ist alles eindeutig. Thema CO2-Emissionen, da die Energiedifferenz höher ist und der Güterverkehr auf der Schiene zu rund 95% elektrisch läuft, produziert er etwa 7-mal weniger CO2 pro beförderter Tonne Fracht als ein Lkw-Verkehr. Dann die Energieeffizienz, der Rad-Schiene-Kontakt ist 3 bis 4-mal energieeffizienter als Gummireifen auf Asphalt, egal welche Antriebsform zum Beispiel ein LKW letztendlich hat. Und zusätzlich ist herrscht auch ein kurz- und langfristiger Fahrermangel bei den LKWs. Derzeit ist es aber sehr schwierig, mit ökologischen Vorteilen zu argumentieren, dass sich das politische Momentum dazu auch in Europa geändert hat. Der globale Wettbewerb zwingt unsere Kunden zu anderen Prioritäten. Wir können bei Schienentransporten im intermodalen Wettbewerb aber immer auf positive Skaleneffekte argumentieren. Zudem kann der LKW bestimmte Frachten und Mengen gar nicht ohne Probleme produzieren. Allerdings ein bisschen Wasser in den Wein. Wenn man zum Beispiel den Bereich des kombinierten Verkehrs, wo Schiene und Straße zusammenarbeiten, sieht, so sind diese durch die baubedingten Lotterien von Zugtrassen für Transporte auf der Schiene durch Europa auch wieder begrenzt. Unser stärkstes Argument und Erfolgsrezept ist derzeit die Professionalität und die unerschütterliche Kundenorientierung unserer LTE-Mitarbeiter in 13 Ländern, in denen wir vertreten sind. Deshalb werden wir vom Kunden meistens als wesentlich flexibler und kundenfreundlicher gesehen als eine klassische Staatsbahn. Allerdings auch etwas Positives vorangestellt, bisschen kommt wieder aus Österreich. Ein positiver Ausblick mit europäischen Wirkungen wird in Österreich der neue Semmering-Basistunnel zusammen mit dem kürzlich eröffneten Voralmtunnel sein, die für uns als LTE neue und effiziente Zugrelationen eröffnen werden. Das ist ein Game Changer. Auch für den Brenner Basistunnel, der in Deutschland ja, ich sage jetzt mal, noch ein bisschen Verzögerung hat, sehen wir positive Effekte zwischen Italien, Österreich und Ost- und Südosteuropa.
Tja, dann können wir nur hoffen, dass da auch wirklich schnell gebaut und abgeschlossen wird, dass diese Tunnel fleißig frequentiert werden können. Kommen wir doch zum Schluss zu einer ganz persönlichen Frage. Wenn Sie einen Wunsch frei hätten, welche infrastrukturelle Veränderungen würde LTE sofort spürbar entlasten?
Ja, danke, dass ich einen Wunsch äußern darf. Back to the future. Ich würde mir unter der angespannten Gesamtsituation auf der Schiene wünschen, dass die DB Infraco sich wieder eines Instruments aus der Zeit der Bundesbahn besinnt und wieder Free-Float-Trassen zulässt. Leider wird heute auch massiv Trassenkapazitätsverschwendung in Deutschland betrieben, weil der Fahrplan sich über 25 Jahre hinweg zu einer starren, rein theoretischen Laborwelt entwickelt hat. Auf der Straße als Beispiel muss ja auch keiner bei der Autobahn GmbH im April 2026 fragen, ob er im Juni 2027 die A8 zwischen 10.30 Uhr und 10.41 Uhr benutzen darf. Ich nehme noch einen Wunsch, bin mal so frech. Bitte, liebe Behörden, Gewerkschaften in Europa, springt über euren Schatten und lasst Lokführer und Betriebspersonal einheitlich Englisch im grenzüberschreitenden Verkehr miteinander reden. Unsere Loks und eure Kinder können es schon lange.
Das war ein sehr, sehr schönes Schlusswort, lieber Herr Frank Marquardt. Haben Sie ganz herzlichen Dank für diese interessanten Einordnungen. Und wir werden weiterhin gespannt verfolgen, wie sich der Schienenverkehr in Europa weiterentwickelt. Ganz herzlichen Dank nochmal an Sie.
Sehr gerne, war mir eine Freude.
Auch von mir vielen Dank, Herr Frank Marquardt. Und an Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Sollten Sie Fragen, Feedback, Kritik, irgendetwas haben, finden Sie einen Kontakt in den Shownotes. Und wir freuen uns natürlich immer über eine Bewertung auf der Podcast-Plattform Ihrer Wahl. Das war's schon wieder mit Verkehrsrundschau Funk für heute. Wir freuen uns, wenn Sie nächste Woche wieder einschalten.